ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Vieles ist anders heute. Zum einen schon mal unsere Sitzposition. Wir sitzen uns gegenüber. Ich finde das total seltsam. Das haben wir normalerweise nicht, dass
wir
uns angucken.
Wir schauen uns eigentlich nicht an.
Nee.
Es ist normalerweise echt, im Studio.
Und jetzt weiß ich auch, warum das besser ist.
Ja, ich auch.
Ja gut, also wir sitzen in Bonn. Wir wollen schnell das Setting beschreiben. Ihr wisst ja, dass wir diese Woche im Kontrakreistheater unsere Show spielen. Oft kommen die nicht mehr, da ist die. Und sind jetzt hier im Uniclub immer untergebracht. Da, wo normalerweise die Dozenten und Dozentinnen der Universität Bonn während des Semesters untergebracht sind. Und wir dürfen hier die zwei lustigen Handeln, dürfen hier auch wohnen.
Und hier sind wir seit 1992 untergebracht, immer wenn wir in Bonn auftreten.
Ja. Mir gegenüber wohnt eine im Zimmer im Heinrich-Heine-Apartment wohnt eine sehr nette Kanadierin, die auch schon seit 10 Jahren immer hier hinkommt, weil sie hier im Sommersemester unterrichtet. Ganz nette
Wie
Frau.
Wie darf ich sehr nett interpretieren?
Nein, wirklich sehr nett.
Ach so,
und das Schöne ist, weißt du, wir selber, wir Deutschen, wir schimpfen ja auch ganz gerne in letzter Zeit so über unser Land und was hier alles nicht so funktioniert und so. Und das darf man natürlich auch. Und sie sagte gestern irgendwie, I love it here. The people are so friendly. Und das ist irgendwie, und das fand ich so schön, weil sie ist so gerne in Bonn und sie sagte, die Leute seien so lustig und so nett und sie liebt das immer hier zu sein. Ist auch mal schön, sowas zu hören, finde ich. Ne?
Ja, die Show läuft gut.
Ja.
Wieder erwarten. Nein, wir waren einfach unsicher. Klar, wenn man mit einer neuen Show auf die Bühne kommt, man weiß schon, der Gag könnte funktionieren, aber man weiß nie, ob es dann auch wirklich so kommt und es läuft super.
Man muss natürlich auch fairerweise sagen, die Menschen hier, die haben ja förmlich auf uns gewartet. Also es ist erstens toll, dass alles ausverkauft ist. Zweitens ist es natürlich auch super, dass da viele kommen, die, glaube ich, unsere früheren Shows hier auch schon gesehen haben. Und dann ist es so, dass die, also du merkst schon am Auftrittsapplaus irgendwie, wow, die freuen sich auf uns.
Widerspruch. Es ist nicht alles ausverkauft. Wir haben noch am Sonntag eine Vorstellung drangehängt.
Ja, genau.
Um 18 Uhr und da gibt es noch Tickets.
Ja, also die ist zu 2/3 ausverkauft. Aber alle anderen sind letztlich ja auch wurscht, aber völlig richtig. Ja, jetzt fangen wir also hier schon an mit der Klugscheißerei. Ja, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ansonsten Tag 4 der Shows. Sascha, möchtest du reden? Wie fühlst du dich?
Ich fühle mich gut.
Du fühlst dich gut.
Ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich, ich war auf dem Klo.
Ja,
ich fühle mich auch erleichtert.
Dich frage ich nochmal, du echt. Halleluja. Ja, wunderbar.
Naja, du hast mich gefragt.
Nee, aber es ist wirklich schön. Und am 11. Mai haben wir gestern nachgeguckt, hatten wir noch kein einziges Wort vor dieser Show. Und ich glaube, so ein Ritt über den Bodensee haben wir noch nie gemacht. Nee. Aber umso schöner, dass es funktioniert. Ja.
Ich habe, und du natürlich auch, man hat hier tagsüber dann viel Zeit.
Ja.
Also wenn man keinen Podcast aufnimmt, dann steht man auf und guckt raus aus dem Fenster, dann geht man mal raus, geht einen Kaffee trinken, geht wieder zurück ins Zimmer,
liest
guckt
was.
Wieder raus, liest was. Ja. Und lesen ist ein Stichwort, weil ich habe wieder mal einen Artikel über Quantenphysik gelesen.
Ja, wie wir ja alle. Ich meine, die meisten von uns. Für mich ist das eigentlich, der gute Start in den Tag beginnt mit einem Artikel über Quantenphysik.
Das ist so wahnsinnig.
Ja, und zwar?
Die sind alle irre, ne? weil es geht um die Wellenfunktion. Mhm. Und es geht dann, die Kopenhagener Deutung hat sich durchgesetzt.
Ah, ist das so?
Ja, da muss man etwas ausholen, um zu verstehen, was da gemeint ist. Mhm. Die Quantenphysik beschreibt ja Teilchen nicht als Ball, sondern mit einer Wellenfunktion.
Das sage ich den Leuten immer. Ich sage, Leute, das ist doch kein Ball. Ja. Verstehst du? Aber ich scheitere da ganz
ist
oft.
Aber keine materielle Welle, sondern nur ein Hilfsmittel. Vereinfacht gesagt, ich zitiere jetzt, gibt der Ausschlag der Welle die Wahrscheinlichkeit an, das Teilchen bei einer Messung etwa an Ort X zu finden.
Klar.
Ja.
Und weißt du, was mir ja immer ein Rätsel ist, dass es wirklich noch Leute gibt, die das nicht kapiert.
Ja, pass
das
auf.
Ist, das kann doch nicht wahr
und jetzt
sein,
jetzt wird es nämlich da habe ich dann aufgehört zu lesen. Auch, weil erst durch die Messung, so das gängige Bild, muss sich das Teilchen entscheiden.
Klar.
Als stünde ein Baum erst dann an einem bestimmten Ort, wenn jemand hinsieht. Mhm. Laut der Kopenhagener Deutung der Quantenphysik ist das tatsächlich so. Messbare Eigenschaften sind zunächst unbestimmt. Unsere Vorstellung, dass die Welt einfach da ist, ob man sie untersucht oder nicht, bricht im Mikrokosmos zusammen.
Das ist ja im Endeffekt ja auch dieses jahrzehntealte Bonmot, dass man sagt irgendwie, warum gibt es etwas und warum gibt es nicht viel mehr nichts?
Ja.
Also dass man im Grunde, ist es nur eine Frage unserer Wahrnehmung.
Und diese Theorie sagt, der Baum ist da gar nicht da, erst wenn du hinschaust.
Ja. Da würde ich widersprechen. Also ich,
ich
weiß nicht, was die rauchen, so Quantenphysiker, ja, aber irgendwie, das ist schon sehr seltsam.
Ja, und mein Widerspruch, auch eine Straßenlaterne,
ist
ja nur da, wenn du hinschaust. So, was jetzt passiert, wenn einer nicht hinschaut und trotzdem dagegen knallt?
Dann merkt er, die ist doch da.
Ja,
und es, und zwar ist das ist dann nicht Physik, sondern das ist Medizin und Schmerzempfinden. Ja, und das ist tatsächlich so.
Mit so einer einfachen Geschichte widerlegt man die Quantenphysik, die Kopenhagener Deutung, ganz klar.
Ich
blick da einfach nicht durch, da komme ich nicht rein.
Ich finde aber, ich finde im Grunde,
spannend,
dass Menschen sich mit sowas beschäftigen. Weil das sind natürlich Fragen, die letztlich das Wesen der Forschung ausmachen, dass man auch etwas in Frage stellt. Ja, dass man nicht einfach sagt, ja, das ist ein Tisch, der ist da, sondern ist der wirklich da? Sehe nur ich den? Ist der für dich derselbe Tisch, wie er für mich ist? Diese ganzen Fragen finde ich eigentlich interessant.
Ja, klar ist es spannend, aber ich durchsteig's nicht.
Klar.
Ich steig dann aus, wenn der sagt, so, der Baum ist gar nicht da.
Pass auf, deshalb stehst du auch abends in Bonn in einem Bärenkostüm aus dem Karnevalsbedarf auf der Bühne.
Das übrigens wirklich da ist.
Und jemand anderes beschäftigt sich halt mit Quantenphysik. Ja. So sind die Talente unterschiedlich vergeben worden vom lieben Gott.
Also mein Talent ist nicht die Quantenphysik.
Nein, ganz bestimmt nicht. Übrigens auch lustig, dieser Uniclub ist ja direkt am Rhein und wir haben ja, wie du schon beschrieben hast, man guckt auch mal aus dem Fenster und so, und ich telefoniere da gestern mit meiner Frau, die bei ihrer Mama war, irgendwie war Geburtstag und so weiter. Ich sage, jetzt kommt hier gerade die Silke vorbei. Da war Schweigen am anderen Ende. Und ich sage, wer ist denn die Silke? Und es war einfach ein riesiger Rheindampfer, der heißt Silke. Und für mich war ja völlig klar, wir fahren halt Schiffe den ganzen Tag vorbei. Und es war halt so ein Frachter, die Silke irgendwie. Und ich hatte überhaupt nicht bedacht, dass man das natürlich aus dem Kontext gerissen möglicherweise ganz anders verstehen könnte.
So. Du hast mir eine Geschichte erzählt, die mich entsetzt hat.
Ja.
Es ging um ein Weinglas.
Ah ja, die Weinglasgeschichte. Das sind zwei Freunde, Bekannte von uns beiden. Ja. Ein Pärchen, die waren in
zwei der sehr nette, sehr freundliche
absolut,
Menschen,
absolut,
sehr liebenswert.
Ja, höflich, liebenswert, also da ist nichts dran zu meckern. Und die waren in einem Restaurant in der Pfalz, weil wiederum eine Freundin von ihnen dort arbeitet.
Okay.
Und die hat gesagt, ihr müsst mal vorbeikommen, weil das ist herausragend und die haben jetzt auch einen Stern bekommen. Und
Pfälzer essen oder?
Asiatisch.
Essen.
Ja, also wenn ich asiatisch essen
würde,
ich
würde
immer in die Pfalz fahren.
Klar,
also wo kann man besser asiatisch essen als in der Pfalz? Also es ist in der Pfalz und ist eben asiatisch und es hat auch einen Stern inzwischen. Und die haben da gegessen und haben auch gesagt, Essen hervorragend, wäre alles toll. Und jetzt hat er, also in diesem Pärchen er, ich nenne ihn jetzt nur er.
Holly.
Holly hat aus Versehen, hat er ein Glas umgeworfen.
Ja.
So was passiert. Ich meine, das passiert. Also dir passiert es häufiger als anderen Menschen.
Ich sitze noch nicht, da fällt das Glas schon um in der Regel.
Und im günstigsten Fall nur das Glas.
Ja, genau.
Und dann kippt ihm das Glas um und es war ihm natürlich auch entsprechend unangenehm, wie das halt so ist. Man möchte ja nicht gern irgendwie alles versauen und das Glas ist auch zerbrochen und so weiter. Und dann kam die Patronin, also die Wirtin. Ja. Und wie reagiert man als Wirt, wenn sowas passiert?
Naja, man sagt, macht nichts, ist nicht schlimm.
Ja.
Wir wechseln die Tischdecke aus, dauert einen Moment, fertig, neues Glas, Schluss.
Genau.
Ja.
Das ist die normale, ich glaube, weltweit verbreitete Reaktion auf so ein Missgeschick. So, was hat die gesagt? Die kommt an den Tisch und sagt, na super. Ja, danke. Okay. Danke, hat sie, glaube ich, gesagt. Nicht da so, sondern ja, danke.
Ja.
Und ich finde das schon, also schon die Reaktion.
Das geht schon überhaupt nicht.
So ein patziges ja, danke.
Ich meine,
das geht
nee, doch nicht. Sowas passiert halt, fertig.
Genau. Jetzt hat sie, Karin, hat gesagt, irgendwie, ist so scherzhaft gesagt, ja, mein Gott, Entschuldigung, und dem Holly war das auch unangenehm. Und dann hat sie gesagt, dann setzen wir uns das Glas halt auf die Rechnung irgendwie und mit einem Lachen und so weiter. Und dann haben sie gegessen und wie gesagt, das Essen war sehr gut. Dann kommt die Rechnung am Ende dieses Abends und auf dieser Rechnung stehen 26 Euro für ein Weinglas.
So.
Und ich finde das so ungeheuerlich. Ich weiß, das ist, mein Sohn macht ja selber eine Ausbildung in einem Sternelokal. Ich weiß, das, was die an Equipment haben, ist irrsinnig teuer. Die haben wertvolle Gläser, Teller, alles. Aber das ist ja, das gehört zu meinem Geschäft. Ich weiß nicht, ob man das versichern kann. Das werden, wenn uns Gastronomen zuhören, können die das vielleicht beantworten oder sowas. Aber
sowas passiert einfach und fertig.
Und das gehört sich nicht. Und wir reden ja hier auch über Menüpreise, die ja auch wirklich
unglaublich
hoch sind. Und es gehört dazu.
Und also, Sie haben es bezahlt?
Sie haben es bezahlt. Hätte ich übrigens auch gemacht. Ich hätte es auch bezahlt. Ich hätte allerdings, glaube ich, auch, ich hätte, das wäre nicht der letzte, das wäre nicht der Schlusspunkt in dieser Geschichte gewesen, glaube ich.
Ich sag's mal vorsichtig. Also ich glaube, ich wäre noch mal gestolpert.
Und hättest du vielleicht die Tischdecke mitgerissen mit allen Gläsern und Tellern drauf beim Aufstehen. Das, ja, genau.
Ich habe nämlich, also aus der anderen Sicht, ich habe mal gekellnert eine Zeit lang. Und es war in so einem Schuppen, der um 19 Uhr aufmachte und laute Musik und was auch immer. Und wir hatten so, wenn voll war, Schlitten. Mit da waren die Getränke drauf, große Tabletts, Schlitten heißen die.
Ja, halt große Tabletts.
Und da war ein Gast, der alle wirklich behandelt hat, übel. Ja. Und dann bin ich mit dem Schlitten vor den hin und bin ausgerutscht. Geil. Der sah aus. Und ich habe gesagt, sorry, tut mir leid. Und meine Chefin hat gesagt, die Gläser zahle ich gern.
Ja gut, also niemand hat das Recht, sich wie ein Arsch zu benehmen. So ist das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lebensweisheit. Das gilt für Wirte wie für Gäste.
Ja.
Das so ist aber wohl ganz klar. Aber jetzt haben wir eben auch mal die andere Seite gesehen. Und ich finde, das geht gar nicht. Klar, dass die sich ärgert und sie haben teures Zeug, alles okay. Aber das schluckt man einfach runter. Sonst hat man in dem Beruf eigentlich nichts zu suchen.
So sieht's aus.
Jawohl. Das ist einfach so. Aber es gibt natürlich auch andere Menschen, denen Geld nicht viel bedeutet. Da habe ich noch eine andere kleine Geschichte. Freundin von uns war in Baden-Baden, in so einer typischen Baden-Badener Society, zu einer Party eingeladen, Sommerparty.
Ja.
So, und dann sagte sie, irgendeine Freundin, oder es war nicht wirklich Freundin, aber eine Bekannte nebenan in der Gesprächsrunde, die wurde gefragt, wie es ihr geht, und sagt, ach, also gar nicht gut, das war heute ein solcher Stresstag. Also ich bin derart abgehetzt, ich musste heute früh schon nach Ibiza unsere Matrosen bezahlen. Und den Satz, den habe ich mir mal gemerkt.
Geil.
Ja, wenn du sagst, ich musste heute früh, ich musste Stress. Unsere Matrosen bezahlen, weil das ist schon irgendwie. Ja. Also,
das,
ja, also wenn du,
ja, aber gut, für sie ist es Stress.
Für sie ist es Stress. Und da siehst du mal, was das auch für eine Last ist, wenn du offensichtlich eine eigene Yacht hast, die natürlich auch noch eigenes Personal hat. Und du musst dann dahin.
Ja, weil die bar bezahlt werden
die
wollen.
Die wollten offensichtlich bar bezahlt werden. Und wenn du dann deine Matrosen bezahlen musst, das ist auch ein scheiß Leben,
ehrlich gesagt. Ich habe Verständnis für sie. Vielleicht kann man irgendwie helfen.
Ja, ja. Weißt du, du willst vielleicht in Ruhe frühstücken morgens oder so. Und du denkst, fuck, ich muss jetzt nach Ibiza. Ich muss die Matrosen bezahlen. Ist doch, also mein Tag wäre versaut.
Ja, ja.
Und so war es bei ihr auch die ganze Woche wäre versaut.
Ja, ja, klar. Ich großen Satz. Ich habe viel über Promis gelesen in den letzten Tagen. Unter anderem über Francesco Totti.
Ja,
Fußballlegende in Italien.
Absolut.
Ein genialer Kicker.
Und die Haare saßen immer.
Ja, also, und ein geiler Typ. Ja. Verheiratet mit Ilari Blasi und geschieden.
Ja, so. Ich glaube, eher schmutzige Geschichte. Ich habe es nur am Rande verfolgt. Ende. Ganz schlimm.
Ja. Seit 3 Jahren geht es da hin und her. Und ein großer Streitpunkt waren die 4 Rolex-Uhren.
Oh.
Cosmograph Daytona, Stückpreis 80.000 Euro.
Also ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig, Gott sei Dank, nicht so gut aus mit so Trennung und Scheidungsrecht, aber wenn es 4 Uhren sind und es sind 2 Leute, wäre es dann nicht am einfachsten, also es ist jetzt ganz laienhaft, wenn einer 2 Uhren bekommt und eine auch 2 Uhren?
Ja, ja, in diesem Fall nicht.
Aha.
Niemand wollte auch nur ein Exemplar dem anderen überlassen.
Das ist schwierig.
Das ging jetzt sogar vor Gericht.
Nein.
Doch, explizit diese Geschichte. Und der Richter hat, wie ich finde, ein großartiges Urteil gesprochen. Ja. Das Urteil lautet auf geteiltes Sorgerecht für die Uhren.
Nein.
Doch, die Uhren liegen jetzt in einem Bankschließfach, zu dem beide Ex-Partner Zugang haben.
Sorgerecht für Uhren, das ist mir neu irgendwie. Ja, das ist so, die kleine Daytona möchte aus dem Bällebad abgeholt werden. Ja. Oh, da muss ich hin, ich habe sie nur übers Wochenende.
Ja, und das
nächste
muss
Woche hat sie wieder meine Frau, Daytona.
Ja, das muss ja dann geregelt werden. Ja, an dem Wochenende hast du die 2 Uhren, an dem Wochenende habe ich die 2 Uhren.
Schlimm finde ich ja an solchen Geschichten, dass sich wirklich Gerichte, die, glaube ich, Besseres zu tun hätten,
mit so einem Scheiß beschäftigen müssen.
Also Entschuldigung, böse Wort, aber das ist ja wirklich absurd.
Ja,
Sorgerecht für Uhren, das ist schön.
Sehr schön.
Ja, das ist, und verstehst du, und dann ist zum Beispiel morgens, du musst nach Ibiza deine Matrosen bezahlen und dann hat er die Uhr.
Ja.
Ausgerechnet die du anziehen
und dann weißt du nicht, wann du ankommst.
Genau, das ist doch, siehst du, und das sind alles Sorgen, ich bin froh, dass ich die nicht habe, ehrlich gesagt.
Ich habe noch eine Promi-Geschichte, die ich auch interessant, da möchte ich auch deine Meinung hören. Amal Clooney, George Clooney, kennt jeder, weiß jeder, super prominent. Und die haben, wenn sie eine Feier machen oder eine Gesellschaft einladen, haben die einen Telefonkorb. Und da müssen die Gäste ihre Handys legen.
Reinlegen, ja, wenn die
kommen. Wenn die kommen. Zweck des Handyverbots ist es, ein Gefühl zu schaffen, dass man sich sicher und offen austauschen kann. Ne?
Aha. Also,
ich ja, weiß, es hat viele Facetten, ja, finde ich, weil es sind nun mal die Clunys. Es sind jetzt nicht irgendein Paar. Und ich, trotzdem, Leute, die sie einladen, denen sollten sie ja in der Regel auch vertrauen. Ja. Also man hört ja da irgendwie raus, man möchte einen Safe Room haben, wo jetzt nicht irgendwie nicht, eine Aufzeichnung jemanden, oder ein,
genau,
Foto
oder Fotos gemacht werden oder so.
Ja. Aber eigentlich behaupte ich mal, ich persönlich lade keine Leute ein, die sowas machen würden. Aber grundsätzlich finde ich es schwierig. Ja, eben, das wäre jetzt der zweite Teil. Ich finde es nämlich eigentlich nicht gut. Das ist genauso wie, wir hatten ja mal die Diskussion, ob man von Menschen verlangt, dass sie die Schuhe ausziehen am Eingang.
Ja.
Ich weiß, dass manche Leute das unbedingt wollen.
Wir beide sind da.
Ich bin da überhaupt nicht anders, so, nee, weil ich auch finde, dass Schuhe Teil des Outfits sind. Ich kann mir ja nicht Mühe geben, irgendwie, ich ziehe was Nettes an und dann soll ich bei denen auf Socken rumlaufen. Das sieht einfach auch kacke aus. Und ich finde auch nicht, dass man das. Aber andere mögen das anders, ja, sehen. Das ist jetzt meine und deine Meinung, ja, auch.
Klar.
Ich finde, dass man das nicht verlangen sollte von Menschen. Weil es auch wirklich scheiße aussieht dann, aber in dem Fall ist es auch so, ja, das fängt ja dann an, pass auf, würdest du bitte die Schuhe ausziehen, würdest du bitte dein Handy ablegen, ja, was kommt denn als nächstes irgendwie? Also
ich finde es generell nicht gut. Ja. Vielleicht bei den Klonen ist was anderes, weil, genau, eben die Angst davor,
ja,
sie laden viele Leute,
ja,
ein, vielleicht auch Menschen, die sie nicht so gut kennen. Und
die
dann
Welt
sagen
ist, auch,
bitte,
ist ja auch leider, sie ist leider, wie sie ist. Vielleicht zanken die sich in 5 Jahren mal mit denen sie im Moment noch gut befreundet sind. Und dann hat er halt irgendein blödes Foto, wo, ja, Amal Clooney unglücklich aussieht oder er oder sowas. Und dann machen die damit Kohle. Das ist vielleicht ein Sonderfall, aber grundsätzlich finde ich es nicht in Ordnung.
Ja.
Muss ich schon sagen.
Wir sind, ja, einer Meinung,
ja,
und
ja,
das ist
gut,
stark.
Ja, das
und
ist, das ja, ist ja,
oft
ihr
so.
Mögt eine andere Meinung haben und das ist euer gutes Recht.
Ja.
Denn so sind wir. Wir sind die toleranten 2, aber traut euch die zu sagen, ja, dann setzt es aber was.
Ihr könnt uns trotzdem schicken, die
ja,
ja, die Meinung.
Klar, morgensonne@swr3.de ist nach wie vor die Adresse.
Wir haben eine Mail bekommen von einer Zuschauerin hier im Kontrakreistheater, die du, ja, gestern vorgelesen hast.
Ja.
Die kannst du nochmal vorlesen.
Ja,
weil
das ist so.
Ich finde die Nummer echt sensationell.
Ja, vielleicht hast du noch schnell was, weil ich muss die hier irgendwie.
Ja, ich habe noch was von, ja, von ich zeig dir mal ein Foto. Erinnerst,
ja,
du dich an Caroline Matzko?
Ja, dunkel.
Ja.
Die war mal bei uns oder bei das
beim
Ding?
Ding. Die
genau,
war bei,
unser,
beim Ding.
Unser Jugendradio, das Ding, genau.
Beim Ding. Und die hat in, ja, meiner Lieblingszeitung, in der Süddeutschen Zeitung,
ja,
einen Gastbeitrag geschrieben, mhm, zum Thema Live-Radio.
Gibt übrigens auch andere Zeitungen.
Ja, gibt andere Zeitungen, dann, ja.
Mhm.
Zum Thema Live-Radio. Und,
ja,
sie sagt halt, dieses gleichgeschaltete, formatierte, mag alles gut sein, aber das kann die KI auch. Lasst Überraschendes passieren, lasst ein Baby im Hintergrund schreien, was auch immer, seid offen, hört auf. Und dann ging es um Musik und da hat sie ein super schönes Beispiel, das ich jetzt gleich finden werde.
Ja.
Wenn ich es gleich habe, dann finde ich es auch
so, ich
sofort.
Dachte, das würde der Überbrückung,
ja,
dienen, solange,
also,
ich die Mail suche.
Mhm. Und
ja,
dann schreibt sie, der österreichische Plattenlabelbetreiber und Autor Hannes Schürz hat vom redaktionellen Testhören eines Songs auf Radiotauglichkeit einmal folgendes Bonbon mitgebracht. Das ist leider nicht durchschnittlich genug.
Ja, da weißt du schon, wie der Anspruch,
ja,
ist, oder? Bitte lasst es durchschnittlich,
ja,
sein.
Lasst es durchschnittlich,
ja, ja,
sein.
Ja, ja, weil ja die Angst regiert bei allen Medien. Und das ist bei uns, man muss jetzt vorsichtig sein, wenn man was,
ja,
unterstellt. Aber die Angst, dass Menschen abschalten könnten, ist größer als der Mut, etwas Frisches auszuprobieren.
Ja.
Das ist leider sehr weit verbreitet, nicht unbedingt nur beim Radio. Das betrifft Zeitungen im Übrigen, die du liest,
das
genauso.
Betrifft
das betrifft
alle Medien.
Alle Medien im Grunde.
Und,
das ist schade.
Und es ist auch, das schreibt sie auch, es ist auch die Angst vom nächsten Shitstorm,
so
wenn du in der Moderation was einen Fehler machst oder was auch immer.
Wenn wir ehrlich sind, wir sind auch nicht frei davon.
Nein,
natürlich. Wir
nicht.
Überlegen auch manchmal, machen wir das jetzt? Ist es das wert, dass dann irgendwie, weil natürlich schreiben bei einer bestimmten Stelle, man kann es ja nicht jedem recht machen und das wollen wir ja auch gar nicht, aber es wird schwieriger natürlich. Ne?
Aber ich finde den Satz, das ist leider,
ja,
nicht durchschnittlich genug, sehr schön.
Ja.
Und der sollte einen vielleicht ein bisschen zum Nachdenken,
ja, ja, ja,
bringen, dass man ein bisschen mutiger wird.
Wir haben ja mal für Isabel Varell und eine andere Comedy-Frau, der Name...
Decker hieß die.
Gabi Decker,
genau. Gabi Decker.
Ja, genau. Haben wir mal fürs ZDF Sketche geschrieben. Kann sein, dass wir das schon mal erzählt haben, aber dann ist es lange her. Ganz kurz. Und dann haben wir auch so Sachen geschrieben, die auch vielleicht so ein bisschen gezwickt haben. War für so eine ZDF-Produktion. Und dann kam der Unterhaltungschef damals vom ZDF und hat gesagt, ja, nee, das möchte ich nicht. Und das ist ein ähnlich guter,
ja,
Satz ja gewesen. Ich will konventionelle Lachware. Und ich finde,
mehr geht nicht.
Das ist genauso wie irgendwie, es ist nicht durchschnittlich genug.
Ja.
Jetzt habe ich die Mail gefunden.
Sehr gut.
Also eine Besucherin abends im Kontrakreistheater in unserer Show. Sandra, darf man sagen, den Vornamen, den Nachnamen sage ich jetzt nicht. Hallo Michael, hallo Sascha. Ich besuche seit Montag jeden Abend eure Comedy-Show. So oft kommen die nicht mehr im Kontrakreistheater in Bonn. Es ist immer ein fantastischer Abend mit euch, wo man einfach mal 2 Stunden den Alltag vergessen kann. Dafür vielen Dank. Natürlich taucht die Frage auf, warum man sich denn so häufig dieselbe Show anschaut.
Ja, diese Frage taucht auf.
Also das, da war sie ja schon... zweimal da, es war dann für den dritten Abend, genau. Da kann ich nur sagen, es ist nicht jeder Abend der gleiche Abend. Denn jeder Abend, jede Show ist einzigartig, weil manchmal einfach vorhersehbare Dinge passieren. Ich nehme mal an, sie spricht Texthänger.
Ja, die ich gestern hatte.
Ja, nein. Im Grunde, na klar, es passiert immer was Kurioses, ja, weil natürlich auch mal Leute dazwischen rufen und so. Zum Schluss möchte ich noch sagen, in der heutigen Welt muss man einfach positiv bekloppt sein, sich alle 7 Shows anzuschauen. Aber es ist es auch wert, denn so gute Unterhaltung erlebt man selten. Bitte macht genauso weiter. Viele Grüße, Sandra.
Sehr
das
schön.
Ist schon irgendwie goldig, aber es ist auch kurios. Das heißt, sie hat für alle 7 Shows ein Ticket gekauft und sitzt jetzt da jeden Abend. Ich meine, für uns ist es hilfreich. Früher gab es ja im Theater so Flößen.
Ja.
Die konnten dir, wenn du einen Hänger hattest, den Text sagen. Jetzt haben wir Sandra.
Ja. wenn wir irgendwo hängen, wird Sandra sagen, pass auf, so geht's weiter. Fertig. Ja.
Genau, weil die kann die Show wirklich auswendig ergehen. Unglaublich, oder? Ganz, ganz kurios.
Schön ist es eigentlich, ne?
Absolut ist das schön.
Ich habe noch was von Jean-Luc Banalek. Der hat wieder ein Buch veröffentlicht. Die Bonn-Romane heißt ja eigentlich Jörg Bonn und ist, glaube ich, aus Bonn.
Genau, der ist ursprünglich aus Bonn und ist dann irgendwie, ich glaube, beim Fischer Verlag in Frankfurt hatte der sogar eine richtige, weiß ich, wie so also eine normale Verwaltungsposition oder irgendwie sowas und fing dann an, als Banalek eben diese Krimis zu schreiben.
Und unfassbar erfolgreich. Ja, hat keinen Verlag gefunden, hat er erzählt im Interview. Und dann hat der Kiwi-Verleger Helge Malchow hat dann gesagt, pass auf, wenn wir 7000 Exemplare verkaufen, darfst du einen zweiten Teil schreiben.
Ja.
Nach 4 Wochen waren es 300.000.
Durfte verkauft. Er dann trotzdem?
Er durfte trotzdem einen.
Bei 7000 war er eigentlich die Zahl. Ja, gut.
Und dann ist sein großes Vorbild ist Georges Simenon.
Ja.
Auch ein großartiger Krimi-Autor. Und der.
Kommissar Maigret, ja, die Figur Maigret, ist für die Ewigkeit geschrieben, ja.
Und der hat einen Roman abgebrochen und weggeworfen, wenn er nach 2 Wochen nicht fertig war.
Oh, okay.
Dann hat er gesagt, nein.
Ja.
Und auch in dieser Hinsicht sagt Bong, ist er mein großes Vorbild, aber dafür sage ich jämmerlich. Also er schreibt ungefähr 2,5 Monate für einen Band. Das finde ich auch schon wenig.
Finde ich auch wenig.
2,5 Monate für ein Buch jetzt.
Also ich weiß nicht, ob die noch die gleiche Qualität haben. Ich habe, glaube ich, die ersten 2 oder 3 gelesen.
Ja.
Die fand ich auch alle gut.
Ja,
haben mir gut gefallen. Aber dann war ich auch so, ich bin ja oft so dann so bei so rein, ich steige dann aus, nicht weil es mir nicht mehr gefällt, sondern weil ich denke, ach, es gibt so viel anderes noch zu lesen auf dieser Welt. Warum soll ich das jetzt weiterlesen?
Ja, ich werde den jetzt wieder lesen, weil ich habe jetzt auch ein paar Bände ausgelassen. Den lese ich jetzt wieder. Und schön fand ich den Satz, er sagt dann auch, also meine Bücher haben mit Literatur definitiv nichts zu tun.
Muss ja auch
nicht. Und das ist doch, ist okay.
Aber ich finde, er entwirft schöne Bilder. Ja. Ich bin da plötzlich in der Bretagne. Ich sehe den Hafen vor mir. Ich sehe, was er auf dem Teller hat.
Es geht ums Essen ganz
oft. Ich höre die Möwen kreischen. Ja. Ich kann die Menschen sehen. Das ist für mich ja auch schon, wer zieht die Grenze? Was ist Literatur oder was nicht? Also er hilft mir, Bilder im Kopf zu entwickeln. Ja. Und das
ist schon super gut.
Das ist viel, finde ich. Sehr viel ist das, ja.
So, was hast du noch?
Ich habe nebenan hier, ich fahre morgens immer mit dem Fahrrad. Ich liebe das ja hier dann die Woche in Bonn mit dem Rad unterwegs zu sein. Fahre immer in dieselbe Espresso-Bar, wo auch immer dieselben Typen sitzen. Im Übrigen vor 2 Jahren auch schon. Also das ist so aus dem Viertel. Die kommen dann da morgens zum Kaffee trinken. Und da unterhielten sich gestern 2 Leute, ganz schlau, am Nebentisch über KI, über die künstliche Intelligenz. Der eine hat eine Werbeagentur und der andere ist, glaube ich, hier an der Uni irgendwie als vermutlich auch irgendeine Dozentenstelle oder sowas. Und dann sagte der Typ von der Werbeagentur, ja, ich bin fast ein Ein-Mann-Betrieb, also ich habe noch eine Frau mit mir da in der Firma und das ist es aber auch schon irgendwie. Und ich habe jetzt meine Briefe zum Beispiel an die Kunden und die ganzen Mailings und so weiter. Das schreibt bei mir jetzt schon eine KI. Das ist eine enorme Erleichterung. Und also man sieht, es hat sich längst durchgesetzt. Er sagt, ich check das natürlich noch und so. Aber im Grunde, das kann alles schon eine künstliche Intelligenz machen. Hilft mir auch sehr und so weiter. Und dann sagte der andere Typ, der Unimensch, sagte, ja, klar, das machen jetzt viele. Und das wird auch so weitergehen. Du musst nur bedenken, der Brief oder die Mail kommt ja auf der anderen Seite irgendwo an. Und da sind wir jetzt längst so weit, das liest dann auch eine KI. Ja. Also das liest auch keiner mehr auf der anderen Seite.
Ja.
Das heißt, es entwickelt sich ein Dialog von KIs. Du kriegst wahrscheinlich selber gar nichts mehr mit. Die schreiben sich dann bis ans Ende aller Tage. Die schreibt dann zurück die KI an die andere KI. Und dann können die noch Jahre miteinander kommunizieren. Vielleicht schreiben die sich auch Drohbriefe, Erpresserbriefe, beschimpfen sich. Du kriegst es wahrscheinlich, wenn du es nicht checkst, kriegst du es gar nicht mehr mit, weil die dann miteinander, fand ich eigentlich eine interessante Vorstellung irgendwie, weißt du, dass die Menschen dahinter gar nicht mehr mitkriegen, wie sich die KIs unterhalten. Ne?
Ja, ich hab da auch mit KI, Freunde von mir, ein befreundetes Ehepaar, die arbeiten für eine große Optikfirma, Internetauftritt und gucken halt, dass, wenn gegoogelt wird, dass diese Firma nach vorne kommt. So, und er hat jetzt gesagt, das hat sich total verändert, weil die KI ja, wenn du eine Suchanfrage machst, kommt so eine kleine Zusammenfassung. Hm? Ja? Und das reicht den meisten Leuten. Die recherchieren nicht mehr weiter.
Das finde ich ganz bitter.
Ja, das heißt, du musst jetzt deine Texte komplett verändern, damit du da in dieser kleinen Zusammenfassung
bist. Ich bin ja nur ein Digital Immigrant und kein Digital Native. Das heißt, alles, was mit Digitalem zu tun hat, ist für unsere Generation da typisch, müssen wir uns eher mühsam erarbeiten.
Alte weiße Männer.
Ja. Während jetzt die jungen weißen Männer, also unsere Söhne, das natürlich völlig intuitiv alles aufgesogen haben und so weiter. Aber ich habe jetzt, wenn ich was anfrage oder so übers Handy, kommt natürlich zuerst diese KI-Antwort. Und ich weiß nicht, ob ich das abstellen kann. Kann ich wahrscheinlich, oder? Aber inzwischen ist es gang und gäbe. Ja. Und da ist die Versuchung, wirklich nur das zu nehmen, die ist natürlich da. Ja, also für mich jetzt nicht unbedingt, da ist halt auch der journalistische Background. Aber sie haben auf Kritik reagiert. Also es stehen jetzt so kleine wie Pseudo-Quellenangaben, wo die herkommt eigentlich die Information. Aber ist lächerlich, ich habe das mal gecheckt.
Nein.
Du kannst im Grunde nicht eruieren.
Ich finde es schlimm.
Ja, ist es auch.
Ja. Weil die Leute dann, die geben sich damit zufrieden und fertig. Ja, das ist dann die Information, die in diesem Kästchen steckt oder in diesen paar Sätzen, statt du musst immer tiefer gehen, du musst immer überprüfen.
Vor allen Dingen kannst du simple Tests machen mit einfachen Sachen. Du kannst sagen, was weiß ich, wo kann ich in Bonn eine Fahrradklingel der Marke XY kaufen oder sowas. Und dann sagt er dir das ganz heute, in folgenden Läden gibt es die. Und dann gehst du mal auf den Laden und dann siehst du, der hat vor einem halben Jahr schon geschlossen gehabt oder so. Also das ist jetzt nur als simples Beispiel. Du darfst dich darauf auf keinen Fall verlassen. Den Laden gibt's gar nicht mehr oder so.
Nein,
und trotzdem ist es irgendwie...
Ich habe nämlich gestern hier in mein Notebook eingegeben, wo kann ich in Bonn ein Handy kaufen?
Weil du mal wieder... haben wir hier eine Fanfare an dieser Stelle, weil du mal wieder dein Handy verloren hast.
Ja, ich habe nicht das Handy... Ich habe auch das Handy verloren. Ja. Ich hatte mein Handy in so einem Backroller vom Fahrrad.
So eine Satteltasche.
So eine Ortlieb-Satteltasche.
Also,
So, und dann
gibt auch andere Satteltaschen.
Ja, aber die Ortlieb sind die besten.
Ja, man verliert sie aber offensichtlich leicht, oder?
Ja, die ist nicht ganz so gut kompatibel.
Ja, ärgerlich. So ein Ding kostet ja Geld.
Dann bin ich losgefahren zum Theater, wirklich nur ganz kurz, bin schnell runter, hab da was geholt, bin wieder hoch und wundere mich, dass die Satteltasche nicht mehr am Rad ist. Ich musste also auf dem Weg verloren haben und der Weg ist nicht lang.
So, nun ist das ja ein, ich will den Markennamen nicht nochmal nennen, aber es ist ja ein hochwertiges Produkt, das man eigentlich ja recht sicher an einem Fahrrad befestigen kann.
Ja, oder? Ist halt abgefallen.
Entfällt nicht. Sowas fällt Menschen ab, die auch Weingläser umwerfen.
Ja, genau. So, und jetzt bin ich die Strecke sofort zurück abgefahren.
Ja.
Und
über wie viele Minuten reden wir?
Über 10.
10 Minuten.
10 Minuten. Ja, okay. Nix weg. Ja. Dann habe ich das Handy geortet.
Ja.
Ging. Aber es war dann schon aus. Und an dem Ort, letzte Ortung war nichts mehr. Also hat es irgendjemand gefunden.
Es war ein altes Handy. Es war, sonst wäre es nicht dein Handy. Ja. Natürlich eins mit zerbrochenem Display.
Ja, logisch.
Kaputt. Also schon daran hätte man es erkennen können, dass es deins ist. Und es ist natürlich schon so, trotzdem extrem ärgerlich. Es ist natürlich so ein Großstadtding. Ich glaube, man kann da keine Regel draus machen. Aber ich behaupte mal, das ist wieder, wenn es dir woanders passiert, wird es vielleicht jemand aufheben und nix da. Das ist natürlich auch eine Ecke, wo du da vorbeigeradelt bist. Da sind viele homeless people.
Ja.
Das ist auch da will man jetzt, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht in den Verdacht kommen, denen das zu unterstellen. Aber ich sag mal, da sind schon welche, die würden jeden Cent von der Straße aufheben. Und wenn da plötzlich eine teure Satteltasche liegt und da auch noch ein Handy drin ist.
Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, den soll der Blitz beim Kacken treffen.
Ja. Ein frommer Wunsch
an dieser Stelle. Ja. Womit wir bei Toilette sind, und da wollte ich nochmal, Rachel Brosnahan, Schauspielerin, kennst du?
Nein.
Ja, Superman hat sie...
Ich kann ja nicht alle kennen. Ach so, das ist ja nicht mein Genre.
Ist eh nicht dein Genre.
Ja, okay.
Und die hat die saß in Soho auf einer öffentlichen Toilette, hat sie jetzt bei NBC in der Talkshow erzählt.
In Soho gibt es offenliegende Toiletten?
In einer öffentlichen Toilette. Und das bringt mich auch zu der Frage gleich. Ja. Danach, sie hatte ihr Telefon in der Hand.
Und jetzt,
und dann klingelt's und James Gunn ist dran, der Superman-Regisseur.
Ja.
Und sie sagte, sie wusste nicht, was sie tun soll, aber sie musste da rangehen.
Ja.
Und dann fragt er sie, willst du Lois Lane spielen? Ja. Und ich sag ja und hoffe, dass niemand die Spülung zieht. Ja. Und in dem Moment zieht nebenan einer die Spülung.
Ja, ob man das so hört, aber ich weiß, es ist ganz, ja. Ich finde aber ohnehin Handy auf dem Klo eine schwierige Geschichte.
Ja, das ist die Frage, die ich dir stellen wollte. Nimmst du deins mit aufs Klo? Sei offen und ehrlich.
Ja, mal nein. Ja. Ich bin leider nicht so konsequent, dass ich es nicht tue.
Ja, ich auch.
Das spricht jetzt nicht für uns. Das ist natürlich ganz furchtbar. Also im Grunde soll man sich ja auch nicht nur unterm Arm waschen, sondern auch die Hände oft genug, ehrlich gesagt. Weil unterm Arm habe ich das Handy natürlich in der Regel nicht.
Ja.
Wir müssen jetzt aufhören. Ja. Wir haben gerade schon ein Zeichen bekommen, denn ich muss schnell meine Matrosen bezahlen. Also ich muss los. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Irgendwie. Ja, ich muss die Rolex aus dem Schließfach holen.
Ja, genau. Und natürlich haben wir zum Schluss den wertvollen Tipp für euch.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.